HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Rufus Beck ist Harry Potter, das Urmel oder Momo. Und dank ihm gehen wir auf fantastische Reisen. Wir gehen auf Kopfreisen, wir sind Ohrenzeugen, zum Beispiel mit den Büchern von Jules Verne. Wir erleben Abenteuer mit den wilden Kerlen. Und wir hören die Krimis von John le Carré. Mein heutiger Gast ist einfach die Hörbuchstimme in unserem Land. Herzlich willkommen im HR3 Sonntagstalk, Rufus Beck.
Servus, grüß Gott.
Guten Morgen, wie geht's?
Es geht gut, ja. Bin gesund und munter und freue mich auf Weihnachten.
Ja, sind Sie so ein Weihnachtsfan?
Weihnachten ist, ich habe ja eine relativ große Familie mit Enkelkindern und 3 eigenen Kindern und so weiter. Das ist natürlich ein Familienfest.
Familienfest, ja.
Familienfest.
Für viele ist es ja eher die Angst, wenn die Familie kommt. Bei Ihnen klingt es noch entspannend.
Nee, aber ich kenne natürlich auch Weihnachten alleine. Als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich immer den Finger gehoben, wenn es darum ging, an den besonderen Feiertagen Dienst zu machen. Ich habe dann dafür immer 2 extra Tage frei bekommen. Und dann Weihnachten dann im Krankenhaus zu sein, bei Schwerkranken, das war schon auch etwas Besonderes, weil es lag ja dann doch so diese Stimmung drin. Alle hatten ja irgendwann mal Familie und mit Familie gefeiert und jetzt waren die nicht da, manche waren allein. Und dann hat man mit denen zusammen den heiligen Abend verbracht und das hatte wirklich etwas Besinnliches.
Wird ja gerade diskutiert, wie der Zivildienst für alle so ein Pflichtjahr. Wären Sie dafür, dass es eingerichtet wird?
Absolut. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig auch fürs Erwachsenwerden, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Mhm. Es war sehr schwer, was ich damals machen musste, weil ich war bei einer Klinik, wo sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, einfach sehr alte Menschen, schwer krank und so weiter. Und ich habe viele Menschen in den Tod begleitet. Und ich bin da mit 18 Jahren hingekommen und schon
unvorbereitet dann ja eigentlich, ne? Auf diesen Lebensabschnitt. Mit 18 ist man ja am Aufbruch und Neuanfang, entdeckt die Welt und kommt dann an einen Ort, wo Abschied das bestimmende Thema ist.
Ja, aber auch andere Dinge. Dann damals war ich, glaube ich, der einzige Zivildienstleistende. Damals in dieser Klinik in Heidelberg war das, damals habe ich das gemacht. Und gleich am ersten Tag habe ich wirklich Bekanntschaft mit dem Tod gemacht. Also ältere Frau ist gestorben und das war schon erstmal unglaublicher Schock für mich. Mhm. Und das ist auch nicht angenehm. Ich musste mich daran erst auch gewöhnen. Und später hat meine Oberschwester, eine sehr religiöse Oberschwester, so wie aus einem Fellini-Film, so ganz, ganz klein, die ging mir fast so wirklich bis zum Bauchnabel, aber eine unglaubliche Persönlichkeit. Und sie hat mir dann immer so auch Sonderdienst gegeben oder auch Möglichkeit gegeben, ich sollte bei sterbenden Menschen im Zimmer sein, die oft nicht bei Bewusstsein waren. Mhm. Und sie war fest der Überzeugung, dass auch Menschen, die im Koma sind, hören und spüren, ob man alleine ist oder ob jemand im Raum ist. Und sie hat gesagt, sie möchte, dass ich das mache. Und ich habe gedacht, ja, ist ein bisschen Hokuspokus. Na gut, ich kriege dann 2,5 Tage frei und so. Sie hat gesagt, du kannst alles machen. Klar musste ich die auch medizinisch versorgen, manchmal umlegen, auch Medikamente geben, Infusionen kontrollieren. Aber sie hat gesagt, du kannst dann auch Radio hören oder du kannst dann Walkman oder so. Du kannst ja alles Mögliche machen. Walkman. Und so. Aber du bist dann da. Ja, damals gab es Walkman und so. Und ja, und dann war das doch sehr merkwürdig, wenn die Menschen starben oft sehr in den frühen Morgenstunden und oft dann, wenn man gerade im Moment irgendwie weg war, rausgegangen ist, welchen Kaffee zu holen oder mal kurz Luft zu schnappen und genau in der Abwesenheit ist das passiert.
Und würden Sie heute sagen, ein Mensch merkt, ob jemand anders da ist und zwischendurch die Hand berührt oder über die Wange die Stirn streichelt oder einfach mit im Raum ist?
Ich kann es natürlich mit wissenschaftlicher Genauigkeit nicht belegen, aber ich glaube, dass man es spürt, dass jemand da ist. Für mich war das interessant, wenn dann wirklich ein Mensch gestorben ist. Und egal, wie dieser Mensch vorher kämpfte und mit dem Tod und mit dem Leben rang. Und in dem Moment, wo der Mensch weg war, also wo er gestorben ist, war für mich wirklich nur noch diese Hülle da, dieses Fleisch, dieses Vergangene. Mhm. Das war eigentlich eine spirituelle, religiöse Erfahrung, weil ich mir nicht erklären konnte, gerade eben war noch was da, was jetzt verschwunden ist. Was ist denn das, was verschwunden ist und wo ist es hingegangen?
Ja, eine existenzielle Erfahrung am Anfang des Lebens mit 17, 18, 19 Jahren. Und das wird ja eben gerade auch wieder diskutiert. Sollen Jugendliche eben ein Jahr machen und für die Gemeinschaft soziale
Tätigkeit? Finde ich sehr wichtig, dass man vor allem über den Tellerrand hinausschaut. Mhm. Für mich war es zum Beispiel so, ich habe, weil Personal so knapp war, was normalerweise nicht geht. Ältere Damen, die mussten halt gewaschen werden und da war halt keine Krankenschwester jetzt da, dann bin ich hin. Ich hatte noch nie in meinem Leben ältere Dame nackt gesehen, geschweige denn dann auch gewaschen. Das war so ein merkwürdiges Veranstaltung, es geht jetzt nicht und man macht es mit einer Liebe und vielleicht eine ältere Dame, die ihren Mann noch nicht mal nackt gesehen hat, nur im Dunkeln berührt hat und so, aber ist so hilflos und man versucht auch mit großer Liebe und mit Respekt dem Gegenüber, das war eine unglaubliche Erfahrung, was ich da gemacht habe.
Und die sicherlich und auch fürs Leben prägt. Also wir reden gleich weiter mit Ihnen, lieber Rufus Beck. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind hier im HR3 Sonntagstalk, die Hörbuchstimme unseres Landes. Heute am Sonntag, den 22.12., beginnt ja für viele jüdische Mitbürger eben Hanukka und in zwei Tagen, heute ist der 4. Advent, ist dann der Heiligabend. Herr Beck, sind Sie denn noch in den Vorbereitungen oder noch in einer Hörbuchproduktion oder ähnliches jetzt kurz vor Weihnachten eingebunden?
Es wird immer bis kurz vor Weihnachten gearbeitet. Mir ist auch schon passiert, dass ich so erschöpft unter dem Weihnachtsbaum zusammengesackt bin. Aber es ist einfach natürlich immer ein bisschen Stress verbunden, was wir nicht mehr machen in den letzten Jahren. Wir rennen nicht mehr rum und kaufen noch irgendwelche Geschenke, Dinge, die der Mensch nicht braucht, sondern wir wichteln. Entweder wird gewichtelt, also es wird so verlost. Und es geht dann um Bücher oder ein Gedicht wird geschrieben oder wir haben auch schon mal.
Kann es sein, dass Sie dann ein eigenes selbstbesprochenes Hörbuch gewichtelt bekommen?
Das glaube ich nicht, weil man ja vorher weiß, wem man etwas. Also wir haben
stimmt.
das so gemacht, nicht? Also
nicht anonymes Wichteln.
Nein, das machen wir nicht. Schon dann, der wird ausgesucht und so, ich muss dem Jonathan was schenken. Okay, was könnte ich denn dem schenken? Dann ist das auch nicht so überbordend. Aber klar, für die Enkelkinder, für die Kleinen wird natürlich noch irgendwie das ganze Theaterprogramm gemacht. Ne? Da gibt es ein Christkind, da gibt es eine Glocke und das Christkind ist gerade verschwunden und hoffentlich ist Schnee. Wir haben selten Schnee an Weihnachten, aber im Januar ist dann ganz viel Schnee in Bayern und wirklich an Weihnachten immer es gibt wenig. Ja, aber dann wird so ein bisschen Theater gemacht.
Schenken Sie lieber oder werden Sie lieber beschenkt?
Ich schenke lieber.
Jetzt ist ja diese Winterzeit auch eine, die die Stimme angreift. Und wenn Sie vielleicht mit dem Zug unterwegs sind oder irgendwo im Supermarkt, im Kino, müssen Sie als Sprecher, als Hörbuchsprecher, als Schauspieler natürlich immer auf die Stimme achten. Haben Sie einen besonderen Tipp für alle Menschen, die ihre Stimme brauchen im Beruf? Laufen Sie mit Mundschutz rum oder?
Ich habe ja keine Schauspielschule so gemacht. Ich glaube, der liebe Gott hat mir einfach so ein Talent gegeben und eine Stimme gegeben, wo ich nicht sehr viel machen musste. Aber ich habe sehr, sehr früh gearbeitet. Und das war so, ja, man könnte sagen, so self-made. Aber eigentlich so wie Shakespeares Zeiten, ja. Die sind auch nicht auf eine Schauspielschule gegangen, sondern gesagt, der ist talentiert, der schaut gut aus, der könnte diese Rolle spielen. Dann wurde man besetzt und dann hat man seine, sprichwörtlich seine Rolle bekommen und nur diese Rolle. Und ich habe ja ganz, ganz früh angefangen mit Theater.
Ja, und dann gab es viele Engagements in Tübingen, in Köln habe ich sie gesehen.
Frankfurt,
zu der
genau.
Zeit habe ich nämlich in Köln studiert, in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin waren sie.
So, und dann glaube ich, gerade wenn man auf der Bühne ist, muss man die Stimme nutzen. Und man muss auch groß denken. Und ich war eigentlich immer ein sehr körperlicher Schauspieler. Die Geschichte mit der Stimme ist deswegen interessant, weil ich noch weiß, dass man mir das am wenigsten zugetraut hat. Wirklich.
Interessant.
Also Stimme hat
Warum?
Niemand, ich weiß nicht, das hat man überhaupt ganz spät erst entdeckt. In Frankfurt habe ich mal ein bisschen Rundfunk gemacht, durfte man mal so Kirchenfunk machen. In Köln, wo ich wirklich auch große Rollen gespielt habe beim WDR, ich bin da nie richtig reingekommen, die haben mich auch nicht wirklich gefragt. Kaum war ich in München.
Aber will man das als Schauspieler, wenn man auf der Bühne steht, dann auch gerne noch Texte einsprechen?
Ja, das ist noch ein Nebenverdienst, doch auch. Erstmal das. Sie sind beim WDR, sind in Köln, also am Theater. Dann geht man vielleicht noch nachmittags hin, macht dann Feature, Essay, vielleicht ein Hörspiel. Oder wenn es ganz tolle kommt, liest man vielleicht einen Roman. Das war früher ja öfter der Fall. Ist jetzt auch seltener geworden, dass große Romane gelesen werden. Und da beschäftigt man sich mit dem Text, weil man hat nur den Text. Und das ist natürlich ein großes Training, große Übung, mit dem Mikrofon umzugehen. Das lernt man eigentlich im Rundfunk.
Ihre Stimme ist Ihr Werkzeug. Sie arbeiten damit als Schauspieler und natürlich als Hörbuchsprecher. Und wo genau der Unterschied liegt, darüber sprechen wir heute unter anderem noch hier im hr3 Sonntagstalk mit Rufus Beck. Man kann ihm tagelang zuhören und es wird nicht langweilig, wenn seine Stimme in unsere Gehörgänge kriecht. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk begleitet uns einfach auf langen Bahnfahrten, wenn wir im Stau stehen, hilft vielleicht beim Einschlafen oder wenn wir die Wohnung putzen. Rufus Beck, was schenken uns eigentlich Hörbücher, was Film und Fernsehen nicht kann?
Ich kann mit einem Hörbuch durch den Wald laufen. Das mache ich eher ungern mit einem Fernseher in der Hand und mit einem Buch in der Hand. Das heißt, ich kann etwas hören und dabei noch etwas anderes tun. Spazieren, wandern, im Auto sitzen oder auf dem Bett liegen und die Augen zumachen. Das heißt, wir haben drei verschiedene Medien. Wir haben das Visuelle, wir haben den Film, wir haben das Akustische, wir haben das Hörbuch und wir haben das Buch. Das ist was ganz Haptisches. Wirklich, das hält man so in der Hand, da streicht man sich was, macht ein Eselohr rein und blättert so durch die Seiten und liest das. Sind
ich
drei
vermute,
verschiedene
Sie
Medien.
Sind kein Kindle-Leser.
Nicht Kindle, aber ich lese sehr viele Bücher auf dem iPad. Mhm. Weil das hat den Vorteil, dass ich es ein bisschen größer, die Buchstaben machen kann. Und wenn das Licht nicht so gut ist, brauche ich dann keine Lesebrille.
Stimmt. Und wenn Sie damit durch den Wald laufen, haben Sie auch noch eine Lampe.
Genau. Und so nehme ich grundsätzlich im Studio auf. Ich glaube, ich war einer der ersten in Deutschland, der grundsätzlich nicht mit Papier aufgenommen hat. Früher mit Computer war problematisch, weil man die Lüftung und die Festplatte manchmal hörte. Das musste ich so abdecken. Und dann später, als das erste iPad rauskam, habe ich sofort mit iPad aufgenommen und mit Fernbedienung. Das heißt, ich habe das vor mir, den Text, der wird auch entsprechend formatiert, so wie ich ihn brauche. Verschiedene Charaktere werden auch verschiedenfarbig markiert. Oder ich mache bestimmte Absätze. Allein schon dadurch, dass ich den Text formatiere, beschäftige ich mich damit, so ganz spielerisch.
Und haben Sie das aus ökologischen Gründen gemacht, um eben kein Papier zu drucken oder weil Sie die Nähe zu dem Laptop dann mögen?
Nein, das hat große Vorteile, weil ich habe optimales Licht. Man hört kein Papier, es muss nicht umgeblättert werden oder irgendwie so ein Papier geholt werden. Und wissen Sie, wenn ich mir vorstelle, Harry Potter hatte teilweise 1000 Seiten und dann haben Sie einen riesen Packen Papier da liegen. Das ist total deprimierend, weil Sie sagen, ich werde damit nie fertig. Das ist beim Digitalen oder beim PDF-Datei oder was ich da habe. Es ist unheimlich angenehm.
Andererseits sieht man auch schon schneller, was man schon geschaffen hat. Ja, wenn der Haufen schrumpft an Seiten, könnte es ja auch eine kleine
Befriedigung geben. Ja, das mache ich, indem ich unten habe ich eine Zahl und sie zeigt mir ein 1 von 555. 2 von 555, dann sehe ich, langsam wird der Berg.
Wird es 2 und dann 3-stellig.
Genau, ja.
Eine Hörbuchinterpretation ist doch mehr als nur lesen, oder?
Ja, natürlich. Lesen, das macht man zu Hause für sich. Aber ein Hörbuch kann nie gelesen werden. Sie können ein Telefonbuch vorlesen, aber jedes Mal, wenn Sie Ihre Stimme einsetzen, hat das eine Metaebene, ist eine Bedeutung. Egal wie, weil die Bedeutung, die Stimmhöhe, der Rhythmus, die Aneinanderfolgenreihung von Sequenzen ist eine Interpretation. In dem Moment, wo ein Klang erklingt, muss ich wissen, was hat der Klang für eine Bedeutung.
Wie viele Stimmen wohnen in Ihnen, lieber Herr Beck? Denn ich erinnere mich noch an den Sommernachtstraum, Ihr Ein-Mann-Projekt auf der Bühne. Da waren Sie 17 Personen, alle in einem. Gibt es einen Überblick Ihrerseits, wie viele Nuancen in Ihnen schlummern?
Also ich verrate Ihnen etwas. Ich kann gar nicht wirklich imitieren. Es gibt so gute Schauspieler, die wahnsinnig toll Dialekte imitieren und Menschen nachmachen können. Das kann ich eigentlich gar nicht. Ich tue immer nur so, als ob. Bei mir ist das wie gesampled.
So, wenn ich jetzt einen Kölner, das auf.
Wenn ich einen Kölner nachmache, dann ist das meine Vorstellung von Kölner. Und ein echter Kölner würde sagen, naja, der kommt wahrscheinlich irgendwie aus Neuss oder Düsseldorf, aber Kölsch ist das nicht. Ich tue so und ich habe meinen ganz eigenen Duktus.
Aber
und
Sie müssen ja ein Wiederholungstäter sein. Wenn Sie am Montag anfangen, etwas einzulesen für eine längere Produktion, muss der Kölner, den Sie am Montag sprechen, ja auch der identische Kölner, damit der Anschluss stimmt, am Dienstag sein.
Und das Geheimnis ist, ich bin ein total visueller Mensch. Und weil ich ein visueller Mensch bin, habe ich eine genaue Vorstellung, wie dieser Mensch ausschaut. Und wenn Sie ein Bilderalbum sehen von ihrer Kindheit und ihren Eltern, da wissen sie, wie Onkel Erwin und Tante Rita, wie die klangen. Dann sehen sie ein Bild von denen und die dicke Tante Rita und der dünne Onkel Erwin oder Egon. Und dann haben sie auch eine Stimme dazu. Der eine stotterte, der andere sprach Sächsisch und der andere war eine ganz hohe Stimme und das andere war eine ganz schöne Stimme. Und ich habe ein visuelles Fotoalbum im Kopf. Ich denke mir nicht vorher, das könnte man doch mal krächzen oder das könnte heiser sein, sondern ich sehe eine Figur vor mir.
Heute ist es aber Ihre ganz normale Stimme, ja?
Könnte sein.
Ihre private oder haben Sie was visualisiert?
Es könnte auch jemand sein, dass ich jemanden geschickt habe.
Ja, genau. Stimmt.
Mit einer sonoren Stimme. Mach du das doch mal für mich. Meine Privatstimme klingt
die
so
Schäfer
doof.
Die Schäfer merkt das gar nicht.
Nein, nein, da könntest du mal ruhig jemanden anderen hinschicken.
Heute an diesem Sonntag, den 4. Advent, da sind ja viele vielleicht dabei, einen Baum zu besorgen oder schmücken ihn, die Familie reist an. Gibt es denn im Hause Beck auch so eine Art Sonntagsritual?
Meistens arbeite ich an Sonntagen. Also ich weiß manchmal gar nicht, ach so, das ist jetzt Montag oder Dienstag. Ja, weil am Wochenende ist man auf Tour, meine eigenen Veranstaltungen oder mit einer Band oder einem Orchester oder weiß der Kuckuck oder was wird moderiert oder als ich Tabaluga inszeniert habe, da gab es überhaupt keine Wochenenden, da haben wir ein halbes Jahr einfach durchgearbeitet, ja. Also Wochenenden, ich merke das nicht so. Früher war das anders, als die Kinder klein waren, da wusste man, Menschenskinder, die sind ab Samstag zu Hause, muss man sich ein Programm überlegen. Aber
willkommen in meinem Leben.
Aber wir hatten dann Kindermädchen, wir waren da clever, wir haben sehr früh hat bei uns ein Kindermädchen gewohnt.
Vorhin habe ich noch mal gesagt, dass Eltern, Großeltern, Erzieher natürlich immer, dass die Kinder es lieben, wenn diese Personen vorlesen. Haben Ihre Kinder es gemocht, wenn sie vorgelesen haben?
Die mussten mir auch zuhören. Ich habe zum Beispiel die Harry Potter Geschichten, das waren die ersten, die das überhaupt gehört haben, weil ich keine Lust hatte, denen jetzt irgendeine kleine Nick oder irgendwie Puderbär vorzulesen. Wenn ich am nächsten Tag 6-7 Stunden im Studio bin, dachte ich, okay, dann lese ich denen schon mal was vor.
Aha.
Für die war das vollkommen normal. Ich habe denen später auch ganz andere Texte vorgelesen. Manchmal, wenn es ein Feature gab und am nächsten Tag hatte ich einen Radiotermin, dann habe ich denen ein Feature vorgelesen.
Mhm.
Das habe ich natürlich dann so vorgelesen, dann die ganz komplizierten Fremdwörter habe ich weggelassen. Aber ich habe es ihnen so vorgelesen, dass sie meinten, oh, das müsste sie interessieren. Oder sie sind ganz schnell eingeschlafen. Also die sind ganz früh mit meinen Texten in Verbindung geraten und vielleicht sind sie deswegen auch in Film und Fernsehen und Theater gelandet.
Regie dann auch gelandet.
Genau, Regie, genau.
Also die Familie als Testballon. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie visualisieren eine Figur, wenn Sie den Text dann interpretieren.
Genau.
Können Sie sich jetzt nochmal in Harry Potter hereinversetzen, weil das war ja der Durchbruch im Hörbuchbereich und Sie haben ja die Harry Potter Bücher eingelesen. Sagt man das eigentlich eingelesen oder eingesprochen? Vorgelesen
wäre? Ich würde sagen, ich habe sie gespielt.
Können Sie denn Figuren, die Sie schon gespielt haben und abgelegt haben, wie Harry Potter, könnten Sie jetzt für mich oder für die HR3-Hörer wieder in diese Figur schlüpfen, sie visualisieren und in dieser Stimme wieder sprechen?
Ich habe es nie wieder gehört. Ich habe nie einen Film gesehen.
Was? Millionen haben Sie gehört und
ja,
Sie selbst haben
ich
hab nicht gehört?
Ich habe das noch nie gehört. Ich habe es noch nie gehört, ich habe noch nie einen Film gesehen und ich habe danach auch nie wieder ein Harry Potter Buch gelesen. Das sind ja irgendwie 125 CDs und ich habe immer gedacht, mein Gott, jetzt, das ist aber echt lang, muss ich wochenlang hören. Dann, das war die eine Überlegung, wow, das ist ein ganz schöner Zeitaufwand, aber ich möchte noch so viele andere Sachen hören. Und der andere war, es kann sein, dass es mir überhaupt nicht gefällt. Das sage ich jetzt wirklich ohne Ironie.
Aber während Sie spielen, beurteilen Sie nicht, ob es Ihnen gefällt
Nein.
oder nicht? Dann sind Sie
da
so in der Rolle?
Da bin ich absolut drin. Da bin ich in der Rolle drin.
Verstehe. Also da gibt es keine...
Aber ich könnte jetzt, wenn ich so Hagrid, hatte ich immer eine Figur vor Augen. Das war halt so ein Motorradfahrer mit Riesenbart, bisschen aus Hamburg kommend, also so norddeutsch.
Der sprach dann mit einer so einer Stimme... Er hat ein bisschen was von Harry Rowohlt.
Ja, den würde ich jetzt auch
so. Das war so ein bisschen Harry
Rowohlt. Mit Lederweste, mit Fransen.
Also, ich habe mir Harry Rowohlt vorgestellt auf dem Motorrad mit so einer Kutte und hinten steht Hell's Angels.
Wie ist das im Studio? Nehmen Sie uns mal mit, wenn Sie so etwas einsprechen und einspielen, sind Sie dann da alleine? Gibt es nur einen Techniker? Es fehlt ja anders als beim Schauspiel das Publikum.
Das ist auch gut so, weil... Das ist wie in ein Zen-Kloster zu gehen. Das ist meine Mönchsklause, da ziehe ich mich zurück. Das heißt, ich höre mir dann auch wirklich selbst zu.
Gibt es einen Regisseur, der...
Nein, das bin ich. Ich mache die Regie. Also ich überlege mir auch die Figuren oder früher, wo man noch ein bisschen mehr Geld hatte, um Hörbuchproduktion zu machen, habe ich das auch oft sehr aufwendig gemacht. Mhm. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Ich hatte die Rechte gekauft von einem Buch, Der Meteoritenlöffel von Philip Ridley. Ein wahnsinnig tolles Kinderbuch, was mir irgendwie durch Zufall in die Hände kam. Diese Geschichte damals habe ich alle Figuren einzeln aufgenommen.
Oh mein Gott.
Hinterher zusammengeschnitten, dann kamen die Geräusche dazu, dann kam die Musik dazu, dann kamen Ambience, Spezialeffekte. Das war wahnsinnig teuer, das hatte ich selbst produziert und jetzt ist es doch mehr, die Verlage sagen, das geht nicht mehr im Zeichen von Audible, können wir uns das nicht mehr leisten, reine Sprachaufnahme. Und da mache ich aber auch die Regie.
Sie merken es schon, liebe HR3-Hörer und Hörerinnen, Rufus Beck hat gerne die Zügel bei seinen Projekten in der Hand. Und gleich sprechen wir nochmal über ihr neuestes Werk. Und das ist, ich muss kurz Luft holen, fast 100 Stunden lang. Ein Buch, das gerade jetzt 2 Tage vor Heiligabend vielleicht in der einen oder anderen Familie wieder Konjunktur hat. Die Bibel. Jetzt raten Sie mal, wer hat die wohl eingelesen? Ich habe mir überlegt, was brauchen Sie, was braucht ihr für euren Beruf? Vielleicht ein gutes Auge, vielleicht Nervenstärke, vielleicht auch Muskelkraft. Mein Gast heute braucht auf jeden Fall Ausdauer und darin ist er ein Fachmann. Denn wer 100 Stunden lang seine Version der Bibel, ein Hörbuch mit über 90 CDs einspricht und interpretiert, der hat einen echten Marathon hinter sich. Fast 100 Stunden kamen eben am Ende dabei raus. Wie lange bereitet man sich darauf vor, Rufus Beck?
Ich habe nicht so lange gebraucht wie Luther, der das Alte und Neue Testament übersetzt hat. Mhm. Und ich habe das dann in einem halben Jahr gemacht. Natürlich nicht im halben Jahr an einem Stück, sondern weil ich parallel noch Tabaluga inszenierte, bin ich dann oft an den Wochenenden und so weiter hingegangen. Aber dieses Projekt, als mir das angeboten wurde, dachte ich, wow, das ist eine Gelegenheit. Ich bin nicht bibelfest. Und ich bin in einem absolut areligiösen Elternhaus groß geworden.
Ist es das Unbekannte, was Sie gereizt hat, dann Ja zu sagen, sich diesen Text zu erobern? Oder
das
waren
Sie
neugierig
das Unbekannte,
auf Inhalte?
Das war das Unbekannte. Natürlich kannte ich die Bibel, weil auch ich bin schon mal in der Kirche gewesen, ist klar. Wenn man keinen Ethikunterricht hatte in der Schule, dann hatte man irgendwie Religionsunterricht und so und dann konnte man sich aussuchen und so weiter. Ich kenne natürlich die Geschichten aus dem Alten Testament und etwas natürlich die Geschichten aus dem Neuen Testament. Und das hat mich gereizt und überlegt, wie wird man das vorlesen?
Genau, weil bei den, ich glaube, über 220 Hörbüchern, die Sie ja schon in den letzten 20 Jahren eingesprochen haben, haben Sie ja eben gerade gesagt, Sie visualisieren sich dann jemanden, ja, um in eine Stimmlage zu kommen, damit man vielleicht nicht wie ein Pfarrer klingt. Was oder wen haben Sie sich denn visualisiert?
Mir war von Anfang an klar, dass man das nicht mit unterschiedlichen Stimmen interpretieren kann. Mhm. Also das hat nichts mit Harry Potter fantastischer Geschichte zu tun, sondern so wie Luther die Bibel übersetzt hat, ist sie wirklich als zum Hören geeignet. Mhm. Es hat auch einen sehr poetischen Duktus und es sind oft auch sehr kurze Sätze. Das heißt, es ist wirklich für das Vorlesen und für das Zuhören gedacht. So wie es oft von der Kanzel herab vorgelesen oder vorgetragen wird, das hat mir nie gefallen, weil es bekam immer etwas Heiliges und warum liest man es nicht so wirklich auf das Verständnis? Mhm. Und trotzdem hat man eine Haltung dazu. Wenn Gott Adam fragt, Adam, warum versteckst du dich? Und Adam sagt, ich fürchte mich. Warum fürchtest du dich? Weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das ist so wie ein Vater. Mhm. Da muss ich doch nicht, wer hat dir gesagt, dass du Vater bist? Das ist doch Quatsch. Mich hat es interessiert, die Bilder, die Handlungen, die Gedanken, die dahinter versteckt sind, wirklich akustisch nachvollziehbar zu machen. Ich habe mir diese Geschichten sozusagen selbst als neugieriger Leser vorgetragen und ganz gewiss nicht mit diesem hoheitsvollen Ton von der Kanzel herab, sondern aus Neugierde, einem Wissenswollen.
Jetzt haben Sie ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, gemeinsam mit der Redaktion knallhart recherchiert, Islamwissenschaften studiert.
Ja, das war vor langer Zeit.
Müsste als nächstes Projekt ja der Koran dann kommen.
Das ist wirklich schwer zu lesen. Ich würde, wenn sowas käme, würde ich sagen, okay, ich schaue mir das an, ob das machbar ist. Würde ich vielleicht erstmal eine CD produzieren und gucken, ob das funktioniert. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, die Bibel, das ist ja nicht ein Buch, sondern das sind Schriftsammlungen. Und wenn man es genau nimmt, sind das Schriftsammlungen, die 1000 Jahre vor Christus schon mündlich weitergegeben wurden. Und es ist ein Geschichtsbuch. Aus ganz verschiedenen Quellen wurden diese mündlichen Texte fixiert. So wie die Gebrüder Grimm französische Märchen in eine neue Form gebracht haben. Und sie haben sie wirklich redigiert. Mhm. Und es ist nicht die Bibel. Und vor allem Altes Testament und Neues Testament ist vollkommen verschieden, weil im Neuen Testament Jesus ja sozusagen mit der jüdischen Religion bricht. Alles das, was im Alten Testament ist, dass man sozusagen die Mutter bestimmt, ob man zum Stamme der Israeliten gehört, also dieses Matriarchat, das ist Jesu vollkommen egal. Du kannst getauft werden und jeder kann Christ werden. Du bist es nicht von Geburt an, du kannst es werden. Es gibt also so ein Gelöbnis. Und da gibt es so viele Dinge, die sich unterscheiden. Und Jesus selbst war Jude und es war vollkommen revolutionär, was er gemacht hat. So, also habe ich es zumindest mal mit 2 vollkommen verschiedenen Texten zu tun.
Auf jeden Fall merkt man jetzt nicht mehr, dass Sie aus einem nicht religiösen Elternhaus kommen. Sie sind ja fast schon bibelfest, Herr Beck.
Also ich sage Ihnen eins, ich behaupte mal, dass ein durchschnittlicher Christ in Deutschland maximal 10% der Bibel kennt.
Gibt es Passagen, die Sie berührt oder überrascht haben?
Es gibt Passagen, die sind wirklich schlimm in der Bibel. Wirklich. Das ist Taliban-mäßig im Alten Testament. Mhm. Das sind wirklich wie Taliban. Wir sind die Israeliten teilweise. Und der Gott, dieser alttestamentarische, rachsüchtige, jähzornige, tyrannische, strafende Gott, der nicht immer so liebevoll ist, bringt sie dazu, alles, was nicht zu seinem Anspruch, es gibt nur mich, denn alleine Gott muss zerstört werden. Also diese Kulturzerstörung, die wir auch in allen Kulturen finden, in der christlichen, in der mohammedanischen, bei den Buddhisten, wie auch überall, wo die andere Kultur irgendwie zerstört. Und das gibt es ganz stark im Alttestamentarischen.
Also vielleicht ist es auch ein Geschenk, wer noch was sucht, auf den letzten Drücker für die Weihnachtsfeiertage. Ja. Über 220 Hörbücher haben Sie eingesprochen, ja. Über 70 Fernsehproduktionen, 14 Kinofilme. Ja. Wir haben noch einiges zu besprechen. Rufus Beck, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schauspieler unseres Landes, ist heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Das Management von meinem heutigen Gast, Rufus Beck, sagt ganz eindeutig, der Mann ist ein Zehnkämpfer unter den darstellenden Künstlern. Er ist Schauspieler, klar, im Theaterfilm, im Kino, im Fernsehen. Er ist Regisseur, er ist Sänger, er ist Autor, er ist Sprecher, er ist Moderator, er ist Produzent. Und heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Rufus Beck. Ja, imposante Respekt-Aufzählung, Herr Beck.
Ja. Ja, das bin ich, stimmt wirklich. Und ich habe diesen Beruf.
Was fehlt noch zur kreativen Weltherrschaft?
Ach, ich weiß nicht. Es gibt nur so viele Dinge, die ich nicht getan habe. Ich würde mich jetzt nicht trauen, einen Roman zu schreiben. Ich weiß, es gibt Kollegen von mir, die Romane geschrieben haben. Aber ich habe sehr viel mit Schriftstellern zu tun, auch Freunde, die Schriftsteller sind. Mhm. Ich habe so eine Hochachtung davor, auch vor dieser einsamen Arbeit von dem Blatt Papier. Ich habe zu viel Respekt vor wirklich großen Schriftstellern. Muss man dann noch meine Geschichten lesen oder meine Biografie? Mir würde das nicht einfallen. Was anderes ist es mit den Theatertexten. Also das kann ich schreiben, weil da geht es um Dialog und geht es um eine Geschichte und die wird dann eben inszeniert und dramatisiert und aufgeführt. Das ist was anderes.
Auf jeden Fall, wenn man den Namen Rufus Beck fallen lässt, dann sagt der eine, kenne ich als Schauspieler, kenne ich als Hörbuchsprecher. Also Sie sind da sehr, sehr facettenreich und nicht in eine Schublade zu stecken. Ist das gewollt gewesen oder ist das einfach das Ergebnis einer so langen und vielseitigen Karriere?
Nein, ich glaube, also ich sag mal, es gibt ganz wenige, die so unterschiedliche Sachen machen, wie ich sie mache. Und das ist keine Strategie, sondern das ist so passiert, weil ich wirklich es nicht mag, in eine Schublade gesteckt zu werden. Und vor allem ich gerne neue Sachen ausprobiere, auch im Sport, auch privat. Ich probiere gerne aus und ich habe gerne auch die Kontrolle. Ich versuche auch dann Dinge dann so gut zu können, dass ich auch sehr viel darüber weiß. Und ich wollte unabhängig sein. Das hat mir beruflich auch sehr geholfen, weil ich eben nicht so abhängig war von dem Anruf des Filmproduzenten oder Castingbüros. Wir hätten eine Rolle für dich. Es gibt andere, die warten ein ganzes Jahr lang. Aber mir fällt es dann manchmal gar nicht auf, dass ich jetzt ein Jahr keinen Film gedreht habe.
Also diese Ups and Downs, ja, von Karrieren, wo andere...
Die habe ich auch. Natürlich habe ich es Up and Down. Ja, Wahnsinn, klar. Wenn ich habe jetzt...
Was war denn ein Down ihrer Karriere?
Ja, permanent, passiert immer wieder.
Wo denn?
Eine Produktion ist abgeschlossen und dann fällt man erstmal in ein Loch. Man fällt immer in ein tiefes Loch rein, weil dieser Beruf, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Theaterstück mache, dann muss ich mich so da reinfallen lassen, das ist dann auf einmal das Wichtigste in der Welt.
Aber Sie geben immer 100, 120, 150%.
Also meine Kinder sagen, Papa, gehen da nicht auch mal 90, das ist doch furchtbar. Das ist wirklich ein Credo. 100% sind Minimum, steht auch auf meiner Homepage. Das ist eine ziemliche Anmaßung, aber wirklich nur so bin ich dann glücklich. Weil ich bin nicht glücklich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht wirklich alles gegeben.
Aber Sie sagen jetzt, ein Down meiner Karriere ist, wenn ich in ein Erschöpfungs- oder ein jetzt ist Abschlussloch falle. Sie haben ja keine großen Fehler oder falschen Produktionen jemals gemacht, die Ihnen jetzt wie eine Bleikugel...
Viele Sachen, doch, ich würde viele Sachen anders machen. Also ich weiß, dass
ich einfach... Was bereuen Sie denn heute?
Es gibt viele Dinge, die ich bereue, aber das Leben ist eine wie so eine Kette, eine Perlenkette. Sie können nicht eine Perle rausnehmen, fallen alle zu Boden. Alles gehört zueinander, weil sie da vielleicht gekündigt wurden. Dadurch hat sich eine neue Tür aufgetan. Weil sie den Partner verlassen haben, haben sie vielleicht einen Partner gefunden, den sie vielleicht auf eine ganz andere Stufe gebracht hat. Oder weil Dinge sich zerschlagen haben oder weil es ein Riesenerfolg war. Deswegen sind sie vielleicht in eine Krise geraten, die sie vielleicht wieder zu sich gebracht haben. Mhm. Alles gehört zueinander. Aber wenn ich so zurückschaue, ich war bestimmt oft auch wirklich sehr... manchmal vielleicht zu dominant, vielleicht ein bisschen, ich hätte mir vielleicht gewünscht, vielleicht mehr zuzuhören und vielleicht mehr zu überlegen. Aber damals war vielleicht so vor 20 Jahren, vielleicht
Weichheit,
wenn man zu viel...
Sie werden jetzt weicher.
Ja, ich glaube, ich bin weicher, habe auch viel mehr Distanz zu den Dingen und sage, es muss doch nicht immer so weitergehen, es muss doch nicht diese eine Methode geben.
Aber ehrlich gesagt, die Branche hat sich ja auch verändert in den letzten 20, 30 Jahren und Sie sind noch mittendrin. Es gibt ja auch viele, die diese Veränderungsprozesse gar nicht geschafft haben. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie als Schauspieler, als Regisseur eines der größten Veränderungen in der Branche?
Die Zeit. Es gibt kaum Zeit. Zeit hängt mit Geld zusammen. Sie werden heute zum Beispiel bei meinem Film relativ kurz angerufen. Es gibt kaum oder ganz selten Proben. Ganz besondere Produktionen können sich erlauben, dass die Schauspieler vielleicht vorher zusammenkommen, auch eine Probe haben.
Aber das ist dann schon die Ausnahme.
Das ist eine Ausnahme. Aber ich habe jetzt in der letzten Zeit mir angeguckt Big Little Lies. Das ist eine Serie, 2 Staffeln, 7 Folgen bei HBO Amerika. Mhm. Und das ist so unglaublich, was diese Schauspielerinnen machen, die man alle
Meryl
kennt.
Meryl Streep ist dabei.
Meryl Streep, aber Nicole Kidman. Das ist nur möglich, indem die sich unglaublich damit beschäftigt haben, die Zeit haben und natürlich durch diese Streaming-Portale hat sich auch eine filmische Art verändert. Man kann epischer erzählen, man muss nicht so schnell zu Potte kommen, man kann Nebenstränge beleuchten und da ist so viel Zeit, ohne dass es langweilig wird. Das wäre in einem 90-Minuten-Film, wird man sagen, ja, ein, zwei, ja, dann muss es aber schneller gehen. Schneller, Schnitt hin und her. Man kann sich so auf diese Menschen einlassen. Das machen uns die Amerikaner vor. Da ist aber auch viel Geld im Spiel. Die können das überall in der Welt verkaufen. Aber hier in Deutschland, die Zeit spielt eine Rolle.
Und erstaunlicherweise sind die Kinder jetzt auch in der Branche. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Die haben ja auch all diese Ups und Downs, die Anspannung, den Arbeitseinsatz und so mitbekommen, müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was so ein erfahrener Vater dann tatsächlich für Tipps geben kann. Rufus Beck ist unser Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk hat die Harry Potter Bücher eingesprochen, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Er hat aktuell die Bibel gelesen, er war Mephisto in Faust und vor allen Dingen ist Rufus Beck, erstaunlicherweise der Schauspieler, auch ein richtiger Spitzensportler. Denn wenn er was macht, macht er das richtig gut oder versucht es zumindest. Darf ich einige Ihrer Hobbys nennen?
Ja.
Ist es noch aktuell? Kajak fahren. Sagen Sie kurz ja oder nein.
Kajak. Wildwasserkajak, aber auch Seekajak sind 2 vollkommen verschiedene Disziplinen.
Ich Beide. Laie, Entschuldigung. Skifahren. Langlauf ja, oder Downhill?
Nein, bitte, Sie macht keinen Langlauf.
Doch, Langlauf also, ist total nein, anstrengend.
Ja, aber Skitouren hoch auf den 4000er ist auch anstrengend. Ich mache Skitouren.
Ah, okay. Ach so, Sie sind dieser Einsame, der nee,
die macht man
so
zusammen.
Schwitzt unterm Lift läuft?
Nein, nicht auf einer Piste,
nein.
Sondern im Gelände. Und man ist möglichst nicht allein wegen der Lawinengefahr. Wenn man verschüttet wird, sollte man auch wieder ausgegraben werden.
Okay, Segeln?
Ja, stimmt, bin Segler.
Ganz normal, da kommt jetzt nicht noch Hochseesegeljacht ganz allein. Ganz normales Segeln, zum Beispiel auf dem See in Bayern.
Ja, aber ich war kürzlich um den, wie hieß denn der Hurricane, der noch vor kurzem bei Florida war. Da bin ich mit einem Freund mit der Racejacht gesegelt in der Nähe von einem Hurricane.
Ich ahnte es doch, dass da nicht einfach nur ein entspanntes Segel. Yoga machen Sie bestimmt auch Power-Yoga gleich, ne? Oder
ja,
Hot-Yoga?
Ich mache eigentlich, ich weiß dann oft nicht, was das für ein Yoga ist, aber ich habe natürlich auch Bikram-Yoga alles schon gemacht. Es hängt vom Lehrer ab. Ich schätze die Lehrer. Jeder hat eine andere Art, diese 24 Asanas zu vermitteln.
Und
das
der sie
spannend.
Hart rannimmt, den mögen sie am liebsten.
Nee, das stimmt nicht. Es kommt drauf an. Ich mache auch mal, wie heißt das, Yin- und Yang-Yoga, wo man nur da liegt und atmet und meditiert und dann anfängt zu frieren, weil man kaum ins Schwitzen kommt.
Joggen, Radfahren, Tauchen, Klettern?
Das stimmt, ja.
Auch alles noch. Okay.
Klettern habe ich jetzt lange.
Bergsteigen, Mountainbike, Gleitschirmfliegen. Moment,
das Gleitschirmfliegen ist das Neueste, das mache ich seit 3 Jahren.
Was reizt Sie am Gleitschirmfliegen, was Sie jetzt beim einfach, Segeln und Skifahren?
Also das ist, es
das
gibt
ist doch
zwei
gefährlich.
Sportarten. Die gefährlichste Sportart ist Wildwasserkajak. Weil Sie sind im Wasser und Sie müssen sehr schnell wissen, wo die Blöcke sind. Sie müssen auch möglichst können. Eine,
Blöcke sind diese Steine unter
die
Wasser, wo man sich das Genick brechen kann?
Ja, aber sie können auch unter Wasser gezogen werden. Und das ist unglaublich anstrengend. Man muss eine ganz hohe Körperspannung haben und man muss das Wasser lesen. Aber da muss ich dazu sagen, das mache ich auch nicht allein. Da fahre ich immer auch mit meinem Lehrer. Ich nehme dann immer und mache mit dem bestimmte Touren und versuche ich seine Linie zu fahren, weil das war ein deutscher Meister und ein super Typ. Und weil das ist wirklich gefährlich. Aber Gleitschirmfliegen macht man alleine. Und das ist unglaublich mit so ein bisschen Tuch. Ich habe verschiedene Schirme, aber der eine, der wiegt so vielleicht so 5 Kilo. So 5 Kilo Schirm da oben und dann fliegt man in 3000 Metern Höhe. Und man will natürlich lange oben bleiben und Thermik erwischen und im Bad hochsteigen. Und auch da die Luft zu lesen, sich mit dem Wetter, mit der Meteorologie zu beschäftigen. Also Start und Landung sind natürlich auch gefährlich beim Fliegen. Da passiert halt immer etwas. Also ich habe auch mal einen Fehler gemacht und dachte, danke Universum, dass es nur die Rippen waren. Jetzt weiß ich wieder, ich bin sterblich und was für eine Gnade, ich darf weiter diesen Sport machen. Ich werde.
Aber älter werden
fokussiert.
Merken Sie nicht irgendwie, dass die Knochen da nicht mehr mitmachen oder die Puste. Könnten wir auch beide nur mit meinem Hund eine Runde spazieren gehen im Wald oder das wäre natürlich viel zu langweilig.
Nein. Also
weil Sie müssten dann ja schon die nächste Mountainbike-Tour mit Ihrem Sohn über die Alpen planen.
Also meine Kinder haben echt was mit mir mitgemacht, weil ich gesagt habe, wenn die Kinder da sind, will ich den Spaß, den ich habe, nicht vermissen. Und die haben alles mitmachen müssen. Und das hat ihnen auch manchmal gestunken, aber im Nachhinein haben die einfach unglaubliche Sachen gelernt. Die haben Segeln gelernt, die haben richtig tauchen gelernt.
Die hatten auch keine Chance, Herr Beck. Die mussten
Nein,
ja mit.
Die hatten keine Chance, weil ich denen gesagt habe, es wird so geil, Kids. Aber wir müssen da 3 Stunden hoch auf mehr. Aber dann fahren wir mit den Skiern durch den Wald, wo kein Mensch ist. Da gibt es nur die Gämsen und die Hasen. Ist das nicht toll? Ja, okay. Und dann hat er gesagt, Papa, wann sind wir denn da? Noch eine Kurve, nochmal da hinten hinter dem Berg. Und da war noch ein Berg und noch ein Berg. Und die haben gesagt, Papa, echt, es war furchtbar, aber Sie sind heute auch
Zwickt
Bergfexe.
Zwickt es irgendwo? Merken Sie Rückenschmerzen? Haben
ja,
Sie
ja, ich
Muskelfaserrisse?
Ich habe heute Morgen einen Hexenschuss. Ich sitze hier gerade mit Hexenschuss.
In welcher Position? So leicht nach vorne oder haben Sie diese nach hinten gebeugte?
Eigentlich müsste ich stehen, weil das ist am besten. Stehen und gehen und wandern und so leicht joggen geht. Aber so sitzen ist halt, dann klemmt es hier mal.
Wir sind gleich durch. Letzter Take. Sie müssen nur noch unseren Fragenhagel überstehen.
Okay, los
Rufus
geht's.
Beck, unser Gast heute an diesem Sonntag. 120% sind Minimum in seinem Job. Drunter macht er es nicht. Er ist Schauspieler, er ist Regisseur, er ist Hörbuchsprecher. Ich habe heute einiges gelernt über Rufus Beck. Ein paar Minuten haben wir beide noch Zeit. Zeit für unseren Fragenhagel. Rufus Beck, bestes Hörbuch, das Sie je eingespielt haben.
Bestes, was ich eingesprochen habe? Harry Potter.
Schauspielern ohne Ausbildung.
Sowas geht immer, wenn man an sich glaubt.
Lieblingskollege ist?
Das ist mein Sohn.
Wie ist das, wenn die Kinder in die eigene Branche einsteigen, die man so in- und auswendig kennt? Macht sie ja stolz als Papa?
stolz kann ich nur auf eigene Leistungen sein und ich finde es toll, wie die das machen.
Bester Tipp vom Vater an die Kinder?
Bleibt so, wie ihr seid und macht es besser als ich.
Wichtigster Promi auf Ihrer Telefonliste?
Der wichtigste Promi auf meiner Telefonliste wäre Joanne Rowling.
Oh, ist die Nummer noch aktuell?
Ich glaube nicht. Ich hätte sie nicht angerufen. Ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich habe noch einen zweiten wichtigen Promi. Das ist Anthony McCarten, ein ganz großer Drehbuchautor, der jetzt gerade zwei Päpste gemacht hat, diesen Netflix-Film.
Ja. Lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen?
Tagsüber in der Stadt und abends gerne wieder auf dem Land und dann morgens wieder im Land und abends wieder in der Stadt.
Schon mal völlig unvorbereitet einen Text eingelesen?
Ganz oft. Ich kann das.
Viele, die uns jetzt zuhören, müssen in der Schule oder in der Firma einen Vortrag halten. Ja. Bester Tipp für so einen Profisprecher von Ihnen?
Ihr könntet mich buchen, aber das wird teuer.
Erkennt man Sie im Supermarkt, wenn Sie in der Obstabteilung, wenn man Sie da sieht? Oder eigentlich erst, wenn man Sie hört, bei der Antwort auf die Frage, sammeln Sie Treuepunkte?
Es gibt wirklich beides, dass Menschen mich von außen erkennen. Ich habe ja dann noch eine besondere Nase und manche an der Stimme. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, ich war mit meiner Freundin im Kaufhaus und dann kommt eine andere Frau auf mich zu und sagte zu mir, Herr Beck, ich gehe mit Ihnen jede Nacht ins Bett. Und ich musste meiner Freundin erklären, was die Dame mir gegenüber meinte, dass sie Harry Potter meinte. Und sowas kommt halt vor.
Fragenhagel, vorletzte Frage. Was tragen Sie im Bett?
Gar nichts. Was soll man denn da tragen? Das ist doch, stört doch, wenn man sich umdreht. Das zwickt das T-Shirt. Ich habe noch nie etwas getragen.
Wenn Sie sich mit wenigen Worten vorstellen müssten, das hieße dann, ich bin Rufus Beck, der?
Total durchgeknallt.
Vielen Dank, lieber Rufus Beck.
Liebe Bärbel, ich bedanke mich für Ihre schönen Fragen.
Gute Besserung für alle Rückenschmerzen. Genau. Und danke, dass Sie
kommen Sie gut durch die Weihnachten. Ja, lassen Sie sich nicht stressen, denken
Mach ich
Sie.
Überhaupt
ans
nicht.
Ans Hohelied der Liebe.
Ich weiß. Tschüss, danke ciao. Für alles. Bis bald. Ciao, ciao.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.